Das hier ist Brucey, das ist Bernie da drüben mit dem Stiefel und ich bin Johnny. Wir sind die Vandals.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Vandalen am Mikrofon, Berserker vor der Leinwand und menschliche Abrissbirnen in unseren Interviews mit bemitleidenswerten filmschaffenden Menschen. Ja, das sind wir wohl, die Frau Wollner und ich. Einer muss den Dirty Job ja machen.
Noch nie wurde ich schöner eingeführt in einen Podcast als hier. Vielen Dank, lieber Tom.
The Bike Riders, das war der kurze Ausschnitt, den ihr eben gehört habt, nimmt uns ab Donnerstag mit in die USA der 60er Jahre zu einer Motorrad-Rocker-Gang, die sich eben Vandals nennt. Es ist ein Film, gedreht nach einem Fotobuch zu eben genau diesem Thema, mit Tom Hardy und Austin Butler in den männlichen Hauptrollen und gedreht vom großartigen Jeff Nichols, den du alleine getroffen hast, ohne mich, aber weil das meine Schuld war und nicht deine, kann ich dir nicht so böse sein, wie ich gerne wäre.
Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dann bist du, was das angeht, einfach weiter böse auf dich selbst. Yep. Zu Recht, denn das Treffen war leider super und da musst du heute auch durch. Die Bike Riders und Jeff Nichols beschäftigen uns zum einen, aber nicht nur, denn wir haben uns auch noch eine Serienikone eingeladen, David E. Kelly.
Oh, den Mann kennen wir als Macher von TV-Legenden wie Ally McBeal, Big Little Lies oder auch einer meiner Lieblings bis heute, nämlich Lieblingsanwaltsserie Boston Legal, dem besseren Suits quasi, mit William Shatner und James Bader. Ich sage nur Danny Crane.
Ladies and gentlemen, I give you Danny Crane.
Und ihr stellt euch dazu bitte einen festen Händedruck vor und schon wissen die Fans ganz genau Bescheid, was gemeint ist. Der, also jetzt Serienmogul David E. Kelly, hat was Neues draußen mit deinem früheren Ehemann in der Hauptrolle?
Was heißt hier frühere Ehemann? Wir sind natürlich, wir werden irgendwann heiraten, Jake Gyllenhaal und ich. Jake Gyllenhaal in einem neuen, aus Mangel an Beweisen, eben produziert von David E. Kelly. Das klingt nach Harrison Ford und 1990, ja, wissen wir. Hat sogar auch was damit zu tun, was genau, sage ich später.
So, dann schmeiß ich mal die Maschine an. Wir fahren zurück in die...
Wenn du jetzt Zukunft sagst und wieder diese Musik spielst, dann gehe ich sofort nach Hause.
Menno. Na gut, dann meinetwegen halt zurück in die Vergangenheit.
Wir müssen zurück bis in die 1960er. Ich rechne jetzt nicht, wie lange das ist, her ist. Da ich würde daran scheitern. Und zum damals noch jungen Fotojournalisten Danny Lyon in Chicago. Den Mann gab und gibt es wirklich. Der ist heute 82 Jahre alt und hat damals in den 60ern einen Motorradclub mit seiner Kamera und einem Tonbandgerät begleitet, um zu dokumentieren, was Motorradgangs damals halt so machten.
Das hier ist Brucey. Das ist Bernie da drüben mit dem Stiefel. Und ich bin Johnny. Wir sind die Vandals.
Ja, ist schön, so ein paar richtig abgefuckte Loser zu treffen.
Nee, das ist jetzt keine Originalaufnahme aus dem Tonbandgerät von damals. Erstens wäre die Qualität dann wahnsinnig gut gewesen. Und zum Zweiten hätten diese Motorradrocker in Chicago erstaunlich akzentfreies Deutsch gesprochen. Das ist, was ihr gerade gehört habt, was eben Regisseur Jeff Nichols aus Danny Lyons Aufzeichnungen von damals gemacht hat. Aus denen, also aus den Aufzeichnungen, wurde nämlich erst ein sehr berühmtes Fotobuch, The Bike Riders, erstmals 1968 erschienen. Und Jeff hat eben dann diesen gleichnamigen Film draus gemacht, der am Donnerstag im Kino startet.
Ja, die Parallele zwischen Buch und Film ist, auch der echte Danny, hier im Film gespielt von Mike Faist, hat eine Motorradgang begleitet, fotografiert und auch interviewt. Damals war das der Outlaws MC in Chicago, wer kennt ihn nicht, in dem er nämlich selbst auch Mitglied war. Daher diese höchst authentischen Fotos und das erfolgreiche Buch, also so ein richtiges Insider-Ding.
Der Unterschied zwischen Buch und Film ist, Outlaws MC gibt es bis heute weltweit, ist sogar einer der Big Four Motorradclubs, also zu denen auch Hells Angels und Bandidos gehören. Jetzt hätten wir schon drei, welcher denn der vierte ist, weiß ich wirklich nicht.
Keine Ahnung, ich kenne mich mit Motorrädern so ungefähr gar nicht aus.
Also auf jeden Fall richtig großes Ding und die hätten Jeff Nichols wahrscheinlich einen Vogel oder noch was ganz anderes gezeigt, wenn der ernsthaft auf die Idee gekommen wäre, seine Gang jetzt in dem Film ebenfalls Outlaws zu nennen. Also heißt der Club im Film nun mal eben Vandals. Tom Hardy spielt da Johnny, den mächtigen, raubbeinigen Anführer. Und Austin Butler ist Benny, Johnnys junger und aufstrebendster Gang-Nachwuchs. Ich sag mal, eine Zündschnur wie ein Pitbull und ein Gemüt wie eine Kobra.
Was hast du dir da vorhin gedacht?
Was? Als du dich da vorhin so auf ihn gestürzt hast.
Gar nichts. Die Typen haben mich blöd angemacht. Ich muss da noch groß nachdenken.
Ja, du und ich, Kleiner. Du und ich, der verrückte Vogel.
Es ist eine super 60er-Jahre-Bromance mitten in Chicago auf fetten Bikes mit fliegenden Fäusten und auch stetig wachsender Gangkriminalität und einem Hindernis, mit dem keiner der beiden gerechnet hat, Kathy.
Sag mal, wer ist dieser gut aussehende Typ da drüben am Billardtisch?
Ach, Kathy, mit dem willst du nicht ausgehen.
Wieso nicht? Der sieht nicht aus wie die anderen Halbaffen hier.
Weil keiner mit dem ausgehen will.
Wieso nicht?
Weil er mit seinem Bike ständig Mist baut. Sobald er losfährt, baut er einen Unfall.
Oh, okay.
Ja, will sie aber doch und macht sie dann auch. Und das hat sie dann auch davon, die Kathy, gespielt von Jodie Comer, nämlich eine Dreiecksbeziehung mit Benny und Biker-Boss Johnny. Der sieht sich ja schon auch selbst so als Bennys Vaterfigur, Role Model in der Gang und natürlich auch irgendwie als sein Boss. Und sieht gleichzeitig ihn als seinen künftigen Nachfolger an der Spitze der Gang. Und damit haben wir das Gasoline-Gehassel.
Du kannst ihn nicht haben.
Wen?
Du weißt ganz genau, wen ich meine. Benny, du kannst ihn nicht haben. Der Club kann ihn nicht haben. Er gehört mir.
Komm schon.
Nein, er gehört mir, Johnny. Mir. Ich bin seine Frau, nicht du.
Was zum Teufel soll das denn bedeuten?
Ich weiß, dass du ihn liebst. Ich liebe ihn auch. Deswegen musst du das tun.
Das finde ich auch das Besondere an diesem Film, dass er ja eigentlich komplett aus der weiblichen Perspektive erzählt ist, von der einzigen nennenswerten Frau, eben dieser Kathy von Jodie Comer gespielt, die seine Erstfreundin dann Frau heirat, von Benny ist. Und die haben ja eigentlich wirklich, es ist ja eine Dreiecksbeziehung, aber nicht zwei Männer buhlen um eine Frau, sondern ein Mann und eine Frau buhlen um einen Mann. Das ist irgendwie schon das Besondere. Und ich hatte am Anfang, habe ich so total gefremdelt, vor allem mit diesem Setting, weil ich habe noch nie in meinem Leben auf einem Motorrad gesessen. Du wirst jetzt lachen als alter Motorradfahrer.
So.
Mach das ruhig. Und ich fand aber so dieses Eintauchen in diese Subkultur, fand ich total spannend. Mich hat auch also diese toxische Männlichkeit, die dann irgendwann aufkommt, das wird ja unglaublich brutal. Es geht ja am Ende gar nicht mehr um die Motorräder, sondern es geht eigentlich nur noch um das Ausleben von Gewalt. Das hat mich dann auch so ein bisschen an Hooligans erinnert.
Und um Macht- und Vormachtstellung.
Ja, und das ist ein unglaublich toxisches Umfeld, in dem diese Kathy sich auch versucht zu behaupten. Da gibt's, ich glaube, genau zur Hälfte so eine angedeutete Vergewaltigungsszene, wo
auf
ich
so
die ganze
Party.
Zeit dachte, warum macht hier keiner was?
Ja.
Und ich fand es großartig gespielt, vor allem von Tom Hardy, der wieder mal nichts sagt oder kaum was sagt. Bei Austin Butler wirst du gleich einen Kritikpunkt haben.
Nicht nur bei dem.
Wo ich auch zum Teil mitgehen werde, weil der einfach zu sehr versucht, einen auf James Dean zu machen, aber nicht nur hier, sondern eigentlich in seinem ganzen Leben, weil er weiß, er sieht ihm einfach verdammt ähnlich. Und ich hatte so ein bisschen, als ich rauskam aus dem Kino, dachte ich erst so, was war das für ein Brett? Es ist so eine Welt, mit der ich nichts anfangen kann, die ich eigentlich auch nicht sehen will auf der Leinwand. Dann waren das aber ganz fantastische Bilder. Diese Geschichte, also auch dann das Ganze auf einem Fotobuch basiert, das ist ja doch auch was Authentisches hat durch diese Originalaufnahmen. Und dann spreche ich mit Jeff Nichols und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass wenn wir haben einfach das große Glück oder die Möglichkeit mit den MacherInnen selber zu sprechen und der hat mir seinen Film erklärt und das fand ich, also danach habe ich den Film tatsächlich mit ganz anderen Augen gesehen.
Das hört ihr gleich, ich bin bei ganz vielem mit dir. Was dieses Eintauchen angeht, ging mir genauso. Ja, liegt vor allem auch daran, dass ich die Bilder einfach liebe, die Jeff Nichols in seinem Gehirn entwirft und die Art und Weise, wie er in der Lage ist, diese Bilder auf eine Leinwand zu bringen. Das geht mir schon so seit Take Shelter bei ihm. und dann auch über Mud und Loving bis jetzt zu diesem Film eigentlich immer. Auch ich war komplett im Chicago der 60er Jahre unterwegs. Die Sets, die Ausstattung, Kostüm, auch dieses Character-Based Casting, was er gemacht hat. Also auch wirklich Leute zu casten, die dann schon von sich aus eine hohe Ähnlichkeit mitbringen mit den Typen, die auf diesen Originalfotos auf den 60ern sind. Deshalb muss man zur Fairness vielleicht auch sagen, natürlich musste Jeff Nichols hier nicht alles alleine erfinden an Bildern, sondern er hat extrem nah an diesem Fotoband entlang gefilmt. Er ist auch zu Locations gegangen, wo diese Fotos im Original entstanden sind und hat, wirst du mit ihm wahrscheinlich auch drüber geredet haben, wie das alles gemacht worden ist. Es gab sogar vor einigen Jahren mal eine Ausstellung von Danny Lyon hier im CO Berlin. Ich meine auch, ich hätte die damals besucht und mir angeguckt. Also der ganze Look ist absoluter Hammer. Bei den Darstellern bin ich absolut begeistert gewesen von Jodie Comer als Kathy. Ich habe mal kurz überlegt, mir kam das Gesicht bekannt vor und dann kam ich auf hier Free Guy mit Ryan Reynolds. Da hat sie mitgespielt. Ansonsten war mir die Frau kein wirklich großer Begriff vorher. Die mochte ich sehr. Ich habe allerdings mit beiden Jungs gehadert. Zum einen, ja, absolut, ich möchte Austin Butler bitte nicht mehr diagonal von schräg unten nach schräg oben gucken sehen. Also dieser James, der hatte ja mehr James Dean Blick als
James Dean?
Als James Dean selber, beziehungsweise als Dane DeHaan damals in
als
Life.
Als James Dean.
Ja, und wo er wirklich James Dean gewesen ist. Also da, du hast gesagt, weil er natürlich auch weiß, dass er James Dean einigermaßen ähnlich sieht, hat er das nochmal weniger nötig, permanent so zu gucken. So, das möchte ich bitte nicht mehr sehen. Bei Tom Hardy, das werdet ihr nicht mitkriegen, wenn ihr den Film in der Synchro guckt. Aber im Original habe ich mich gefragt bei Tom Hardy, was sollte das für ein ausgedachter Akzent sein, den der gesprochen hat? So eine Art Chicagoer Cockney, irisch-walisisch mit schottisch-texanischen Einflüssen. Das war ganz komisch. Ich fand es befremdlich richtig. Ich kann es auch nicht mal nachmachen.
Nee, ich habe ihn nicht verstanden, aber ich verstehe Tom Hardy halt nie.
Aber es war also so ein ganz, wo ich dachte, also nach Chicago passt der Akzent überhaupt gar nicht. Und er hatte mir als Boss einer Biker-Gang, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich natürlich auch einigermaßen gebrandet bin durch 7 Staffeln Sons of Anarchy, die ich sehr geliebt habe. Der hat mir ein bisschen zu viel Leck-mich-am-Arsch-Attitüde. Das ist eigentlich untypisch. Der spielt das ja so sehr laid back die ganze Zeit. Und so ist ein Präsident von einer Rockergang eigentlich nicht. Fand ich nicht ganz so passend in der Rolle, insofern, naja gut. Mehr haben mich gefreut, die Nebenrollen und Cameos, der ewige Michael Shannon.
Ja.
Natürlich. Und ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich letzte Woche ja meinte, na, haben die beiden schon mehr Kollaborationen als Wes Anderson und Bill Murray beziehungsweise Jason Schwartzman? Und nein, nicht ganz, weil Jeff Nichols einfach erst 6 Filme gedreht hat. Das bedeutet 6-mal Michael Shannon.
Aber 100% Quote.
100, du hast recht, 100% Quote in Haupt- oder Nebenrollen. Wohingegen es bei Wes Anderson sind es mittlerweile 11 Spielfilme. Und in 9 davon.
Ja. Also bitte, ja, der Punkt geht eindeutig.
Genau. Entweder Bill Murray oder Jason Schwartzman. In einigen Filmen sind sie natürlich dann auch zusammen drin und überschneiden sich. Aber naja gut, Michael Shannon auf jeden Fall super in seiner Nebenrolle. Und in einem Cameo, da habe ich 3-mal hingucken müssen, Norman Reedus, der Mann von Diane Krüger. Und das ist einfach deshalb so witzig, dass der hier ein Cameo hat, weil wir Norman Reedus ja nun mal absolut mit The Walking Dead in Verbindung bringen. Und er in dieser Serie wirklich mehr Zeit auf seinem Serienmotorrad verbringt, als auf seinen eigenen 2 Füßen. Und hier hätte ich ihn fast nicht erkannt, weil er mit ganz viel Maske und Make-up und so ganz widerlichen gelbbraunen Zähnen so einen runtergekommenen Nomad spielt, also so einen Nomaden, also ein Gangmitglied, das alleine reist, der kommt dann aus San Francisco irgendwie. Und
ich finde es total lustig, ich habe ihn sofort erkannt, weil ich den bei mir so verinnerlicht habe, dass der wirklich so aussieht.
Ja, ja, so abgerissen und aber ja, das, also da finde ich, da habe ich dann noch irgendwie meinen Spaß so mitgehabt. Grundsätzlich hatte ich so nach dem Rausgehen erstmal das Problem, dass mir ein bisschen zu wenig passiert ist. Du hast gesprochen vom Eintauchen in die Subkultur. Ich habe gesprochen von 7 Staffeln Sons of Anarchy. Also ich war da vor Jahren.
Du warst da schon mal. Ich nicht.
So,
genau. Neuland.
Und das ist vielleicht auch gut für euch zu wissen. Also wenn man diese Serie schon gesehen hat damals, dann erzählt einem der Film nichts Neues über Motorradgangs. Dann könnt ihr euch tatsächlich über die wahnsinnig tollen Bilder freuen, über diesen Look und dieses Zeitreisegefühl, das der Film auslöst. Und wenn ihr vielleicht, wie Anna auch, die Serie damals gar nicht weiter verfolgt habt, dann habt ihr möglicherweise als Bonus auch noch diesen Sneak Peek, so Inside einer Motorradgang in den 60ern. Alles in allem ein Film definitiv zum Reingehen jetzt ab Donnerstag. Du trafst, ich dieses Mal nicht. Möchtest du uns, bevor es losgeht, noch irgendetwas dazu wissen lassen?
Also, es tut mir jetzt leid, es sagen zu müssen, lieber Tom, ich kann nichts für deine Terminplanung. Ja. Es ist ein total netter Typ, total zuvorkommend, überhaupt nicht so düster wie seine Filme. Ja. Und ich wollte natürlich erstmal von ihm wissen, wie zum Teufel er in diese Bikerhölle geraten ist.
The first encounter with the book is just about the photographs. They're really compelling, they're really cool, they're really romantic. But as I spent more time with it, then you get to the text of the book, which are just these interviews that Danny Lyon recorded with these motorcycle riders, some of their wives, in the mid-60s. And quickly what I realized was Danny really wasn't a photographer. He was almost like an anthropologist, you know? But what I quickly realized Danny Lyon was doing was he was observing a subculture in its totality. If you just had the photographs, I don't think we would be sitting here talking. But when you combine them with the interviews, they're unvarnished, sometimes cruel, sometimes humorous, certainly introspective. You start to understand the psychology behind these people, why they've chosen this life and to live this way. And when you put the two together, it's pretty much everything you need to bring an audience into the world of an outsider culture. All the details that I look for as a filmmaker, they were just right there in his book. I just had to come up with a plot.
How did you define the plot then? How much did the... I read that you found, like, the original voices.
Yes.
How did this help defining the story?
Well, it was huge, mainly for me. You know, I didn't grow up around motorcycle culture. I didn't grow up in the Midwest of the United States. So this was a different world, a different accent, a different voice, nothing I felt comfortable with. It's one reason why it took me so long, you know, to come around. I found this book in 2003, and I really didn't sit down to start writing the script until like 2019. But when I met Danny Lyon around 2014, he was able to give me all of the audio recordings from the 60s. So I would have them on my phone, and I would just drive around listening to them on repeat. So then these voices became kind of second nature to me. And I felt really comfortable with the characters, but also with the sound. And that kind of broke down the biggest barrier for me. Because the truth is, I'm not really interested in biker culture, especially contemporary biker culture. It doesn't really hold any interest for me. I was interested in the people that Danny Lyon captured in the mid-60s. I was interested in their psychology and their stories. And that's really what kind of turned me on about the whole thing. That and the, you know, clothes and the hair and the music and everything else, but it was really human behavior and how these people's minds worked.
But it is sort of a love triangle, but not two men and a woman. It's just like a woman, a man, and a man. Yes. What do you see in the characters?
That's really where the creative part came for me, the fictionalizing part, because that's not represented in the book. There was a real woman named Kathy, and she speaks about this relationship she had with this younger man named Benny, and that is a huge part of our film. But I thought, well, I need more conflict than that. What if the leader of this club, this man named Johnny, what if he was also in love with this young man? Obviously, it's not a sexual love, but he covets him. He wants what he has. He wants his youth. He wants his freedom. Then all of a sudden, that felt like conflict. That felt like tension. And what compounded it, when you talk about Benny, and when Kathy, the real woman, talked about Benny, the way she described him, he seemed like the type of man that's like a glass with no bottom. He's very attractive, and people are very drawn to him. And because of that, people want to put things on him. Kathy wants to give all of her love to him. Johnny wants to give control of this club to him. But he's not built to hold those things. You know, they just go right out the bottom. And that felt like more conflict, almost tragedy, that both these people would be so attracted to this young person who's not built to love anyone. He's not built to receive the aspirations of, of the people around him, even though he's most attractive. So there again, that kind of felt like a drama that I could hang a narrative on, hang a plot on.
How thin is the line dramatically of idealizing them?
Certainly, idealizing isn't a term I would apply. Romanticizing is. But there's a bit of a difference. If you look at Danny's photos and you look at those interviews, there's a tension in his book between the two. The photos are romantic. The interviews are not. And I wanted my film to feel that way. The first hour is romantic. The second hour is not. It's very similar to Goodfellas in that way. You know, you spend the first hour kind of building out the details and the romance of a very violent subculture. And then the second hour kind of taking that veneer off and showing the consequences of choosing a lifestyle like this.
Did you try to find the original people who belong to the voices, to their story, like you tell their life stories in a way?
You know, we made some attempts to find them, but those were mainly for like legal reasons. We needed to know if they were alive or not, or if we needed permissions or not. And the majority of them had passed away. But the truth is, and I discovered this when I was kind of thinking about this story for so long, every time I tried to do research outside of the book, every time I looked and Googled, you know, this particular motorcycle club or gang, I didn't like what I found. But I didn't feel that way when I looked at Danny's book. And I was just like, why? What's the difference? And it's because anytime you Google these news stories, it's just about the violent things that they've done. And that just really didn't hold much interest for me. That's not what my movie was going to be about. Everything I needed was in Danny's book. And the way that he approached these people is the way that I wanted to approach the film.
You were born in 1978. You just mentioned you had no idea about the time because we both didn't live that time. How difficult or how did you approach to recreate it? Not exactly, but as exactly at that people who lived at that time won't come to you and point, that's not realistic. Or
I mean, the beauty about making films, and it's why the auteur theory is an incomplete thought, is because you have this incredible team of people that you surround yourselves with. Just to use the bikes as an example, we found this man named Jeff Milburn, who, you know, he's probably in his 50s, but he wasn't of this era either. But if you watched him walk in this room today, you would think he was born. You were looking at a guy in the 1960s. He's obsessed with it. He's a stunt driver. He drove race cars for Ford versus Ferrari. But if you ask anyone in the industry, who's the period motorcycle guy? They say Jeff Milburn. So we found this guy, and he wouldn't allow a bike to be filmed that wasn't period correct. We carried about 32 bikes on production just ourselves, and meticulous details. And once you start talking to him and you get used to it, you can see, I can now look at a bike and tell if it's pre-1970s or not. It's mostly because of the disc brakes. They're really easy to spot in the front wheel. That's just an example of kind of the expertise that you have to surround yourself with. Then I have Aaron Binnick, my costume designer, Chad Keith, my production designer. You know, these people just meticulously set out to rebuild this world. And we had Danny's book, and Danny was generous enough to give us outtakes of all of his photographs. So he was picking photographs because they were beautiful and they said something specific about a person. But then we got to see all the other shots that maybe didn't live up to the quality of the book that he wanted to print, but were fascinating to us. So we could see what the stoplight bar looked like. We could see what the front of it looked like and the back of it looked like and the walls looked like. And I mean, the amount of detail my team put into all of these things, it was pretty remarkable.
But with the motorbikes all working?
Yeah, I remember we started to talk to Harley Davidson because these guys all rode Harleys. Although we have some other bikes in the movie, but all the main bikes that the guys ride are Harleys. So we talked to them because we wanted help maybe finding them. They have an amazing museum in Milwaukee. I was like, can we get any of those bikes? I'm like, no. They're museum pieces. Whenever we finish, you know, a new bike, we set one aside and put it in the museum, but they've never had oil in them. They've never run. So, well, that's not of any use to me. Because I need these actors riding these real bikes. And that's again where Jeff Milburn came in. And through connections and kind of friends, apparently it's a pretty tight-knit group of people that collect these types of bikes. We ended up putting together, you know, a really solid pack of motorcycles that were all period correct and incredibly frustrating to work.
But there's this running gag amongst actors that they pretend to ride a horse to get a role. Did everybody here could really ride a motorbike?
No one lied to me. You know, Michael Shannon did not get to ride a motorcycle. When When he was in Midnight Special, we realized he didn't even have a driver's license, so we had to teach him kind of how to drive. He was very good at it, but I knew early on, I was like, well, Mike's not going to be, we're not going to let Mike on a bike. But a lot of these guys showed up with experience. So, you know, to Austin Butler's credit, he grew up around bikes. He talks about it now. He and his dad had some experience with bikes. But the problem is, even guys that ride, contemporary bikes are totally different than these bikes. It wasn't until the early 70s in the U.S. that they actually mandated that bikes all be set up the same, meaning the throttle and the clutch and the brake are all in the same spots. So you have these bikes that are 60 years old and you know, the throttle's a suicide shifter down on the gas tank. They're really difficult to ride, sometimes more difficult to ride if you've been riding. The main actors that rode went through like a 2-week training course with Jeff Milburn on the specific bikes that we needed them on. And luckily we got a fair amount of them up on the bikes.
You mentioned Godfellas earlier. There are references to Marlon Brando in the film, to Easy Rider. What were your references, or what did you have in mind pop cultural wise from this era?
The Wild One reference came directly out of Danny's book. He had taken a photograph of the real Johnny, the real guy who started the club. He had a scrapbook, and he had a TV guide with Marlon Brando on the cover. And if you look at the Wild One, if you look at the back patch that he has in that movie, the Chicago Outlaws used that same patch for their patch. And so he got the idea for starting the club by watching the Wild One. So that was just taken from reality. I had read somewhere else that a guy had been paid to sit outside of a screening of Easy Rider on his bike to attract people to it. And, you know, if you hold the Wild One up against Easy Rider, I mean, you couldn't get two different films in terms of aesthetics and the way they were made and the way they feel. I thought it was kind of fascinating to book in the film with them, because you're asking, well, what happened over the 15 years between these films? What happened culturally? What happened in the world to make these things so different? And really what happened was what's shown in our film. So it felt appropriate to kind of bookend with these two things. For me as a filmmaker, Goodfellas was a massive inspiration. One, because it's one of my favorite films, but also because it's a really beautiful portrait of a subculture, a violent subculture. And you spend the first hour of Goodfellas, there's no discernible plot, but you're just entranced and you're falling in love with the world of being a mobster. And so I really studied the structure of that. How did they pull that off? How could you have an hour of cinema that doesn't have a traditional plot, but I think is one of the best hours ever made?
Talking about violence, do you fear that maybe a younger audience, or an audience who's not that familiar with movie history, takes this as a blueprint for toxic masculinity?
If anything, I think it would dismantle the idea of toxic masculinity if you're really paying attention, you know. There's two types of violence in this film. Certainly, I personally abhor violence. But the first half of the film, the violence is romantic. It's staged. And it's, I dare say, fun. But also thinking about it a little more introspectively, it's kind of innocent. They can get into a fist fight with these guys and then drink beers with them after. The violence is, it almost feels like an affectation. The violence later in the film, when they try to drag Kathy up those stairs, that's cruel. That's real violence. It's disgusting. So I don't think I would be afraid. I mean, I think that's a slippery slope, what you're talking about there. It's kind of like, well, let's not let kids read books. You know, let's not let kids experience things, because we need to protect them. I don't really prescribe to that particular.
It's also for me a film about identity and finding your own identity. How did you find your identity as a director and writer?
By working with Michael Shannon. That's not entirely true, but it's partly true. In college, in film school, I went to school in the American South. I went to school in North Carolina, which was good that I didn't go to school in a big city, because at the same time that I'm learning the techniques and the tools of making films, I was coming into reading for the first time, reading literature. I grew up on comic books. And I discovered Larry Brown. I discovered Harry Cruz, contemporary Southern writers that were doing in literature what one day I would try to do in film. They were extremely observant of the people around them and of the places around them. And that's when I really first started to think about, okay, making a movie is a challenge. And a lot of time and energy needs to be spent in just getting one made. But at some point, they need to say something. At some point, they need to reflect something about the world. Otherwise, why are we going through all the trouble to make them? And I think in college is when I first started to think about myself in relation to that question. And I knew I would start by depicting the American South in a way that I felt was honest.
And when did Michael Shannon appear?
In my first film. So the same professor that introduced me in college, his name was Gary Hawkins. He was a mentor of mine, and he introduced me to Larry Brown and Harry Cruz. He also introduced me to Michael Shannon. He had worked with Mike at the Sundance Labs and had shown me a workshop videotape of a scene that they had worked on together. And I fell in love with him immediately. I didn't know who he was. And when I wrote my first film, Shotgun Stories, I wrote the part for him. And I called Gary Hawkins and said, can I have his number? And I just called him up and said, I'm a kid from Arkansas, but I wrote a lead role for you. And thank God he said yes, because it changed the trajectory of my career.
How would you describe your work relationship and your friendship?
We've gone beyond, you know, just even being collaborators. We're like brothers. I get emotional talking about him because I just wouldn't be here without him. Well, we're here to promote the film, so I'll tell this story. There's a scene in the film. He gets two monologues. And there's a scene in the film where they're sitting around a campfire and he's talking about the draft board. It's a funny story. His mom yanks him out of bed and he's so drunk, you know, he takes the tests and fails and they reject him. And before we shoot this scene, Mike comes up to me because we don't talk a lot. We don't rehearse. Mainly because he's so damn smart. We don't need to. And he says, you think this scene is pretty funny, don't you? I was like, yeah, I do think it's pretty funny, Mike. And he said, well, I don't think it's funny at all. I'm like, all right, well, show me what that looks like. And you sit around this campfire, and these young actors are sitting there watching him, which that in and of itself is cool. And they start laughing. And then he does this thing at the end where he yanks the rug out from under him. And he just says, we don't want you. You're an undesirable character. We don't want you. And then everybody stops laughing. And you realize what Mike Shannon has done is taken this monologue that I did think was humorous. And he actually gave you the subtext for the psychology of all these guys. And that's Michael Shannon. That's Michael Shannon taking a monologue that was really good and making it great, making it actually tie back into the story in a way that, as a director, I would have been at a loss to do that on my own on the page.
In which ways would you say that the story of the bike riders also reflects parts of today's American society?
Well, I think it reflects a pattern in society. And it's this pattern where people feel like they don't belong, so they move to the outside. Maybe when this first happens, they don't understand why. They don't understand why they're grouping together. But because we're humans, they start to formalize it. They start to add rules to it. And then all of a sudden, you have a formalized, organized outsider culture. And then before you know it, because those things are attractive, they're alluring, mainstream society comes for it. It's like a snake eating its own tail. This happened with the punk rock scene in the 90s that I saw in Arkansas. And I guarantee you it's happening today. And I guarantee you it will happen in the future. And sometimes it can be great. You know, as people searching for identity, we want to be unique. We want to be unique in this world and have a reason for living in it. But because we're humans, we group ourselves and we look for identity in groups. And the more unique the group is, maybe the more unique the identity is. That can be a galvanizing positive force in society. It can also be very dangerous. The Bike Riders is very dangerous.
Ja, lustigerweise, er hatte netterweise, weil er auch weiß, wie Radio funktioniert, sein Handy in der Zeit aus, in der wir sprachen, damit nämlich keine Störgeräusche kommen, macht es nach unserem Gespräch wieder an und hat eine SMS von Michael Shannon bekommen.
Von wem auch sonst.
Von wem auch sonst.
Von wem auch sonst, natürlich.
Ja, mich hat im Rausgehen Brad Pitt angerufen.
So, da, wer auch sonst. Wollte ich noch wissen von dir, hat Jeff Nichols geweint?
Nein.
Also, weil ich nicht da war jetzt.
Ja, natürlich. Ja, ich soll dich auch ganz lieb grüßen.
So.
Ganz lieb grüßen soll ich dich. Ganz lieb. Er war so traurig. Ja, er hat das ganze Interview, du hast doch dieses Schluchzen auch immer so, gehört, ne? Das war nicht der Berliner Straßenverkehr. Das war, Jeff Nichols kann sprechen und bauchrednerisch weinen.
Gleichzeitig schluchzen. Ja, jetzt haben wir's.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna.
Tom.
Ein bisschen habe ich ja schon ein Déjà-vu.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Anna.
Tom.
Ein bisschen habe ich ja ein Déjà-vu.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Anna.
Tom.
Ein bisschen habe ich ja ein
Déjà-vu. Ist ja gut jetzt.
Ja, aber wegen Harrison Ford doch. der hat 1990 einen Film gemacht. Den habe ich gefühlt so ungefähr 100 Mal in meiner Jugend auf Vox beziehungsweise Kabel 1 geguckt. So ein bisschen im Wechsel mit Der Staatsfeind Nummer 1 und In the Line of Fire. Das waren die drei Filme, die wurden auf Vox und Kabel 1, glaube ich, im Rotationsprinzip.
Als Kabel 1 auch noch Kabel 9 hieß oder sowas, ne?
Oder gab es nicht auch mal irgendwie, ja doch.
Tele 5.
Tele 5 gab es und was war denn das mit der 9? Stimmt, da gab es auch
mal irgendwas. Das war, glaube ich, Kabel 1 hieß mal.
Aber nicht Kabel 9. Die 9 Live gab es. Nee,
das
mal.
Ist was anderes. Da willst du jetzt nicht öffentlich drüber reden, dass du das früher geguckt hast.
Was war das so ein, war das so da ein Verkaufsding?
Nee, da liefen nachts die ganzen sexy Clips.
Ah, wo man anrufen sollte.
Genau.
Da lief immer Ruf mich an. Ja. 9, ja, guck mal an. Naja, also auf jeden Fall liefen da auf diesen Privatsendern nachts halt immer diese drei Gerichts- beziehungsweise Justiz- oder Gerechtigkeitsthriller und unter anderem halt eben auch aus Mangel an Beweisen. Damit sind wir wieder bei Harrison Ford. So, und der ist jetzt irgendwie, also aus Mangel an Beweisen, irgendwie bei Apple gelandet, nur haben sie Harrison Fords Gesicht durch das von Jake Gyllenhaal geschiedener Wollner ersetzt, oder wie?
Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass wir geschieden sind.
Ich dachte, das wäre deiner Frau lieber, wenn wir sagen, dass ihr geschieden seid.
Ist okay, also man kann auch polyamorö, egal, das ist ein anderes Thema. Mhm. Es ist so ähnlich. Also der Stoff, den Ford gemacht hat, der basiert nämlich eigentlich auf einem Buch aus den 80ern, so einem Gerichtsthriller-Klopper, mit dem du wirklich jemanden erschlagen kannst. Und das ist jetzt in
Kann
Serie,
man da eigentlich auch wieder einen Film draus machen?
Na, kann man auch wieder. Das wäre dann auch wieder zu fragen, ne? Im Zweifel für den Angeklagten aus Mangel an Beweisen, ne? Mhm. Das ist jetzt eine Serie geworden, beziehungsweise als Serie bei Apple TV Plus rausgekommen oder Plus, also zumindest die erste Folge.
Oh, Salamitaktik. Immer schön. Jede Woche ein neues Scheibchen. Es ist entsetzlich. So, die du natürlich schon gesehen, also die neue Serie, also die erste Folge dieser neuen Serie, du schon gesehen und mit dem Macher gesprochen hast. Ich hingegen noch nicht. Und zwar beides nicht. David E. Kelly heißt der Mann, der eben, wie vorhin schon gesagt, auch schon so TV-Blockbuster gemacht hat, wie Ally McBeal, Boston Legal, Big Little Lies, Picket Fences, Tatort Gartenzaun.
Ja, ein Delikt meiner Kindheit habe ich auf Sat 1 geguckt und Alter, habe ich das geliebt.
Lief dann später übrigens auf Kabel 1 und auf Vox.
Und ich habe mal geguckt, man kann es nirgendwo in Deutschland käuflich erwerben. Bei YouTube habe ich nur Trailer für den DVD-Release 1900, also wahrscheinlich noch VHS-Release, ja, ja. 1997 gefunden. Es ist bei keinem Streamer und ich überlege mir jetzt wirklich einen UK-Import zu gucken, weil ich, als ich mir die Vorspannmusik in der Interviewvorbereitung nochmal angehört, sofort Gefühle bekommen habe.
Genau. So, ich möchte trotzdem hier an dieser Stelle kombinieren, Watson, Big Little Lies oder auch Practice, die Anwälte, oder Lincoln Lawyer, zumindest die Serie. Ich erkenne durchaus bei Herrn Kelly einen roten Faden.
Ja, sehr gut, Sherlock. Dann natürlich ist aus Mangel an Beweisen ein Gerichtsthriller und es sind 8 Folgen, die es in sich haben. Ich habe 7 sehen können. 7 sind im Apple TV Screening Room. Die 8. haben sie uns vorenthalten. Und für alle, die damals eben nicht auf Vox und Co. unterwegs waren oder bei den Sexy Clips auf 9 Live, es geht um einen Mord, der die Staatsanwaltschaft von Chicago aufschreckt, denn verdächtigt wird einer ihrer eigenen Leute und die Leiche ist leider auch einer ihrer eigenen Leute, beziehungsweise eine Doof. Frau. Der Familienvater und stellvertretende Staatsanwalt Rusty Savage, der eben von Jake Gyllenhaal gespielt wird, steht im Verdacht, eine Kollegin umgebracht zu haben. Es ist eine Hauptfigur, auf die auf höchstem Niveau beweisen muss, dass sie unschuldig ist oder eben auch nicht.
Wusstest du, dass Carolyn Polimas ermordet wurde? Wann warst du das letzte Mal in ihrer Wohnung?
Wir hatten einige Fälle zusammen. Manchmal haben wir nach Feierabend gearbeitet in ihrer Wohnung.
Deine Fingerabdrücke waren in ihrem Schlafzimmer. Waren du und Carolyn etwa in einer Beziehung? Stehe ich unter Verdacht?
Ja, vorsichtig formuliert würde ich sagen, da steckt Rusty ziemlich in der Scheiße.
So, jetzt ist Remake noch lange nicht gleich Remake. Diese neue Variante, kann die was? Denn ich sag mal so, also Ryan Gosling beziehungsweise Brian Rosling, wie Harrison Ford ihn seinerzeit nannte, der hat sich ja damals nicht den allergrößten Gefallen getan, ihn zu beerben, damals in Blade Runner.
Also Jake Gyllenhaal muss keine Angst vor Harrison Ford haben, weil er das hier verdammt gut macht. Und ich sage das nicht nur aus treuer Verbundenheit zu meinem Ex-Ehemann, Jake Gyllenhaal.
So.
Der kann ja alles spielen, ne? Also diesen treu dreinblickenden Familienvater, der es aber auch faustdick hinter den Ohren haben könnte. Ich habe ihm tatsächlich in jeder Sekunde abgekauft, dass er nach Feierabend entweder mit seinem Sohn noch ein paar Basketbälle auf dem Garagenhof wirft, aber genauso auch, dass er auf bestialische Art und Weise seine Kollegin und Geliebte umgebracht haben könnte. Und das ist ein bisschen das Fiese an der Serie. Selbst die vermeintlichen Antagonisten, wie zum Beispiel der Staatsanwalt Tommy Molto, der zufälligerweise gespielt wird von Jake Gyllenhaals Schwager Peter Skarsgård, der ja verheiratet ist mit Maggie Gyllenhaal, also auch meiner Schwägerin mehr oder weniger. Das ist ein Familiending heute, ne? Die sind keine Monster, das sind alles Menschen. Das ist jetzt nicht so klassisch aufgeteilt in Gut und Böse. Es sind unglaublich ambivalente Figuren und das macht es auch so spannend, weil du wirklich bis zum Schluss, also 7 Folgen habe ich gesehen und es ist jetzt ein kleiner Spoiler, bis zur Folge 7. Man weiß immer noch nicht, ob es war oder nicht.
Bis inklusive Folge 7.
Genau,
also du weißt es bis jetzt noch nicht.
Ich weiß es bis jetzt noch nicht und ich sterbe wirklich. Ich gucke alle 5 Minuten im Apple Screening Room nach, ob jetzt
diese achte Folge da ist
oder nicht. Ich werde es euch natürlich nicht verraten, aber David E. Kelly, der ist halt einfach so richtig alte Schule und deswegen macht er das mit dieser Salami-Taktik. Also ihr müsst noch 7 Wochen, also ich muss auch wahrscheinlich noch 7 Wochen warten, weil ich dann mein Apple TV Plus Abo irgendwie noch mal reanimieren muss, um diese Folge gucken zu können. Aber der Weg dahin ist unglaublich spannend für alle, die wie du und ich unsere Jugend in den Fernsehgerichtszellen dieser Welt verbracht haben.
Ich weiß ja noch nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, aber ist das wirklich so eine Art Verbundenheit zur alten Art Fernsehen zu machen? Oder hat er das Ding auch noch tatsächlich parallel bei irgendeinem Fernsehsender in den Staaten, dass die auch gar nicht alle...
Nee, es ist tatsächlich eine Apple TV Plus Produktion. Exclusive, ja. Aber die machen das ja, damit
Schweine.
Die Leute... Ja, aber dass die Leute ihr Abo behalten.
Ja,
dass
natürlich.
Sie halt nicht nach einem Monat wieder kündigen.
Ja, ja.
Und um
Probeabo
natürlich auch,
und so.
Um die Spannung zu halten.
Ja, okay, verstehe ich. Gut, das ist dann wirklich einigermaßen fies, aber gut, es wird dann eben 2 Monate dauern, bis wir alle wissen, war er's oder war er's nicht. Aber schön, dass du mit David E. Kelly darüber zoomen konntest.
Ja, ich habe mich wirklich gefreut, weil wie oft haben wir diesen Namen schon irgendwo gesehen, ne? Die Serien, die er gemacht hat. Ich sag's jetzt einfach nochmal, weil der Typ ist einfach echt groß im Geschäft. Ne? Ally McBeal, Boston Legal, Big Little Lies, die haben alle eins gemeinsam, die sind mehr oder weniger kaputte Figuren und da wollte ich tatsächlich von ihm erstmal wissen, woher bei ihm diese Faszination, kaputte Figuren zu zeigen, überhaupt kommt.
You're right. I start with character and the process of writing on a project, especially a miniseries where you're going to be doing a lot of it and spending a lot of time with these characters. It helps to live and breathe with characters who are complicated and challenge you and make you think and are capable of moving you. This book, Presumed Innocent, had a bunch of these characters, and even some of them where the book was not asking you to like or be moved or affected by the characters, it offered the opportunities to, in limited series format, to explore them and get there. Tommy Molto would be case in point. In the movie, in the book, he was probably more of an antagonist, and he certainly in presents himself with a lot of antagonism in this piece. But they're human beings behind all these people. They all have motivations. They all have vulnerabilities and fragilities. And the opportunity to mine them and explore them is ultimately what I gravitate to. And of course, with Rusty Savage, that was a cocktail of such contradiction and ambiguity that any writer would jump up and down to be able to mine that turf.
Writing and creating a character, any character, do you need to, in a way, identify with them?
Not really. Well, Scott Turow created these guys, so I'll give him credit for that. For my own process, I do have to find something in characters or where I prefer to find something that I can relate to. I don't have much interest in writing pure monsters. I would like them to be layered with more complication, and when characters present themselves with that kind of complexity, I tend to want to hang out with them a little bit more.
You mentioned the novel and you mentioned the movie. I think it was from 1990 when I write. What are the benefits of turning the story into a limited TV show now?
Well, the book was very nuanced and character-based, as well as the legal storytelling. And in a movie, only 2.5 hours, you've got to make judicious cuts to a lot of that character development. I thought the movie was quite good. I really loved it. But in terms of mining the various pathologies of the people that populate the book, limited series just gave us more opportunity. And again, it's a credit to Scott Turow. He really created great characters. Barbara, Molto, Rusty, obviously. Delagardia was funny and eccentric. It was a fertile storytelling ground for character work, which is what drew me to it to begin with.
Being a lawyer yourself and looking at your filmography, you it seems you have a love for courtroom dramas and lawyers. What is it that fascinates you about this kind of genre?
Law is our best, if not flawed, mechanism for legislating morality and ethical behavior of our citizenry. It's very flawed itself, but it's our best shot at doing it. And I think I love the grays that come with that. You hear the term mitigating circumstances in almost any law-related case. And what that means is you're looking for what brought these litigants to the table, how did they get here, and what speaks to them and what speaks against them. And it's just not a scientific equation. And the idea of that it can be messy and that we're doing our best as triers of fact to figure out who these people are and why they did what they did and are they good or evil, or somewhere in between. That's just the delicious stuff for character storytellers. So the law, for me, has always been a great device, mechanism, or jumping-off place to explore character.
How important is it in a show like this to not only have the case, but also have like a sense and a timing for everything which is going around in the world right now?
Yeah, that's a good question. I'm not sure how to answer that. I try to focus on our project and not solve world crises as we go about doing it. I will say, though, that I think all of us as writers and producers are mindful of the fact that there's a fatigue going on with folks today. And when they turn on a television show, escapism needs to be part of the offering, because the news is not getting it done emotionally for a lot of people, and they want to tune to something else. And I'm actually an optimist at heart. And if you watch this series and other series that I've done, the characters in them are, as flawed as they may be, are aspiring to be better than. And I actually do still have hope for the justice system. So I think my fidelity for the legal process is probably a low-grade current in most of the shows that I embark on.
Sorry to say that, a real veteran.
Yeah, I'm a dinosaur. You can say it.
I wasn't sure if it's allowed to. And how did writing change over the last decades for you?
When I was back in the broadcast days, you had to create product that spoke to a more vast demographic. Because when I started, there were only 3 networks. And then there became 4. Right now, it's evolved into everyone's driving a much more finite lane, and you've got to get dominion over your lane. But if you try to appeal to everybody, you may end up attracting nobody. So that part is a little different. In terms of my personal process toward projects, I still start with characters that I love and want to be with. And if I can find them and they can inspire me, then I jump on board. I do not try to put a marketing or producer hat on first and say, okay, what is the consumer buying? I'll go make some of that. Because I think that's folly. And there's just so much product out there and so much good product that I still feel at the end of the day, your best chance of success is for every writer to look inward for what he or she is passionate about, write toward that passion, and hope that there's a constituency that will support it.
But would you say that a show like Ally McBeal still gets picked up today if you just...
I think Ally McBeal would, because I think that there was the emotional truths of Ally are still relevant. And it was funny. And we had great, great actors, Calista Flockhart and the like. That was, I think that was a very special show. So I do think it would get picked up. I think on broadcast, there would be questions about content that would be posed to me that weren't posed 20 years ago. But we don't have to be slaves to those notes anymore. One of the things that cable and the streaming platforms offer is that freedom of content. So yeah, Ally, I loved Ally then, and I think it would still be viable now.
Thank you. It was great talking to you.
Thank you.
So, haben wir die Folge auch wieder kaputt gekriegt. Na, ich bin begeistert. Nächste Woche geht's hier weiter mit Made in England und Hollywood-Legende Thelma Schoonmaker. Die war nämlich zu Gast auf der Berlinale dieses Jahr, genau wie Martin Scorsese. Made in England, The Films of Powell und Pressburger, könnt ihr euch, nur um es gesagt zu haben, ab dieser Woche auch schon in einem sicherlich sehr ausgewählten Kino angucken. Nächste Woche startet diese sehr sehenswerte Doku dann aber auf Mubi und dann nehmen wir uns auch Zeit dafür.
Das tun wir genauso wie für die Serie Eric und mal gucken, was uns noch so über die Leinwand flimmert oder den Bildschirm. Vielleicht gucke ich auch nochmal in die ARD-Serie Wo wir sind ist oben rein. Ne, Wo wir sind ist oben ist ja auch ein bisschen Motto of our lives. Mhm. Bis dahin passt ihr mal schön auf euch auf, bleibt gesund, macht keinen Quatsch und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.